Wenn wir jetzt zurückgehen zur Offenbarung, dann sehen wir, dass vom Himmel her jemand kommt mit einem Schlüssel, der den Schlund, den Zugang zum Abgrund, das heißt zum Gefängnis dieser Dämonen aufschließt. Wobei Gefängnis jetzt nur ein Begriff für die Wirkung ist. Es ist kein spezieller Ort. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir irgendwo bei Erdölbohrungen auf diesen Bereich stoßen und dann die Dämonen da rauskommen oder dass wir irgendwo die Hölle da unten anbohren. Hat es ja alles gegeben. Es gibt ja bekanntlich nichts, was es nicht gibt, und das gibt es sehr oft. Nein, sondern hier unter göttlicher Autorität. Jetzt aber in dieser letzten Zeit, vor allen Dingen dann in der zweiten Hälfte, wird den Dämonen Freiraum gegeben. Und Johannes sieht die Dämonen wie Rauch eines Hochofens aufsteigen. Bitte, wie ist wieder ein Vergleichswort. Das ist ein antiker Schmelzofen, in dem Erz geschmolzen wurde. Das meint, in Gestein vermischt enthaltenes Metall wird durch große Hitze ausgeschmolzen. Da die Metalle nie rein im Gestein auftreten, sondern mit anderen Verbindungen, Schwefel, Phosphor und so weiter verbunden sind, ist das ein Vorgang, der einen übel riechenden und dunkel bedrohend wirkenden Qualm auslöst. Und das waren die Kennzeichen dieser Schmelzöfen. Im 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung vorankam, wusste man noch nicht viel vom Umweltschutz. Da konnte man die Industriezentren schon daran erkennen, an diesen schwarzen Wolken, die aufstiegen. Heute muss das alles durch Filteranlagen eben entfernt werden. Das ist ein Bild. Wie? Dass es ein Bild ist, zeigt der weitere Text. Denn aus dem Rauch kamen Wesen wie Heuschrecken. Wenn wir beides Wort wörtlich nehmen, dass es dieser Rauch gemeint ist und dass da Heuschrecken rauskommen, dann habe ich einige Probleme. So viel ich weiß, kommen die Heuschrecken aus der Erde, aus den Eiern. Übrigens ein ganz großes Wunder, dass hunderte von Millionen Heuschrecken zu einem gemeinsamen Zeitpunkt schlüpfen, ohne dass da unten einer umhergeht und sagt, es ist Zeit, dass ihr startet. Sollen wir mal eine erklären? Aber hier ist auch ein Stück Wirken Gottes selbst in diesen Dingen. Wie Heuschrecken. Und jetzt werden diese Wesen geschildert. Johannes muss ja Bilder gebrauchen. Und er versucht, Bilder aus unserer menschlichen Welt zu nehmen. Und er sagt, die haben eine Macht wie Skorpione, die stechen. Und nun kommt das Interessante. Heuschrecken sind ja von Natur aus woran interessiert? An allem, was grün ist. Und wenn solche Schwärme über eine Kulturlandschaft herfallen, dann ist nach wenigen Stunden kein grüner Stängel mehr da, von Blättern ganz zu schweigen. Aber hier im Text steht, die interessieren sich nicht fürs grüne Gras, sondern die stürzen sich auf die Menschen. Damit ist jetzt das Wirken dieser dämonischen Mächte gekennzeichnet. Und jetzt verstehen wir auch, warum in so kurzer Zeit so schreckliche Dinge sich entwickeln können. Denn zu der sündhaften Veranlagung des Menschen, der im tiefsten verdorben und unfähig zum Guten ist, kommt jetzt noch der massive Einfluss der Dämonen und macht all diese Dinge deutlich. So darf es uns nicht wundern, dass Krieg in solchem Ausmaße, Hungerskatastrophe in solchem Ausmaße und dass so viele, viele Menschen ums Leben kommen. Johannes schildert die Gestalten der Heuschrecken und immer wieder steht wie. Wie ist ein Vergleichswort, das nach besten uns bekannten Möglichkeiten versucht zu schildern. Sie hatten Antlitze wie Menschengesichter, Haare wie Frauenhaare, ein Panzer, das Geräusch ihrer Flügel war das Geräusch der Wagen vieler Pferde. Immer wie, weil er ringt darum, diese Macht zu schildern. Aber eines ist klar, sie stürzen sich auf die Menschen, quälen sie, aber Gott setzt ihnen auch da noch Grenzen. Dass es sich nicht um buchstäbliche Heuschrecken handelt, wird in Vers 11 deutlich. Sie haben über sich einen König. Bienen haben eine Königin. Heuschrecken? Nicht. Die Zoologen haben darüber nichts herausgefunden. Und ich habe vor einiger Zeit einen Doktoranden gesprochen, der schrieb seine Dissertation über Heuschrecken. Ich sagte, was ist denn das für ein ergiebiges Thema? Oh, sagt er, höchst ergiebig, allein die Membranfunktion und so weiter. Der war also dabei in seiner Begeisterung, mich da aufzuklären. Aber wer mich kennt, mich interessieren all diese Dinge. Und eine der ersten Fragen ist immer, was machst du denn? Denn mich interessiert immer, in welchen Bereichen beschäftigen sich Menschen. Sie haben einen König, die Heuschrecken haben keinen. Den Engel des Abgrundes, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und Griechisch Apollyon. Wenn wir beide Begriffe übersetzen, dann heißt das so viel wie Verderben, Verderber. Und diese Anschrift kennen wir ja. Wir wissen, wer sich dahinter verbirgt. Das ist Satan selber, der ein Mörder von Anfang an ist, der letztlich zerstören will. Also ein Hervorbrechen der Dämonen in dieser Zeit, vornehmlich jetzt in der zweiten Hälfte, die ja angefüllt sein wird von dämonischen Wirkungen, begleitet mit Zeichen und Wundern, das werden wir sehen. Dann wird die sechste Posaune geblasen. Und jetzt beachten, genau wie bei dem sechsten Siegel werden jetzt Ereignisse am Ende der Zeit berichtet, wenn Christus wiederkommt. Der sechste Engel posaunte und es wurde Befehl gegeben, den vier an den großen Strom Euphrat gebundenen Engeln, dass sie gelöst werden. Jetzt ist die Frage, Bild oder Wirklichkeit? Da der Euphrat in der Geographie seit alters her klar zu definieren ist bis heute. Und wir wissen, dass der Euphrat im Staatsgebiet des heutigen Irak und der Türkei liegt, führt uns das mitten in den Krisenherd unserer heutigen Weltpolitik, in den Krisenherd Nummer 1, den Vorderen Orient. Das zeigt, dass die Endereignisse dort ihr Zentrum haben werden. Und hier werden vier Engel freigegeben. Das heißt, dass aus dem geistlichen Bereich die Dinge erst geschehen, wenn Gott sie freigibt. Genau wie wir das bei den Siegeln gesehen haben. Da wird vom Himmel her kommen. So wird auch hier vom Himmel das Kommando gegeben. Und diese dann folgenden Ereignisse führen zum Tod von einem Drittel der Menschheit. Wir lesen das jetzt von Vers 16. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross, zu Pferd, war 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl. Nun haben wir wieder eine Reihe von Fragen. Zunächst ist klar, der letzte Weltkrieg im totalen Ausmaß wird sein Zentrum im Vorderen Orient haben. Der Euphrat war in der Zeit, als Johannes die Offenbarung bekommt, die östlichste Grenze des Römischen Reiches. Weiter sind die Römer nie gekommen. Hier sind sie von den Parthern zurückgedrängt worden. Deswegen haben die Römer dort einen Limes gebaut. Also nicht nur in Germanien bis hier nach Österreich hinein. Einen solchen Limes haben sie auch an der Grenze zu Schottland gebaut. Einen solchen Limes haben sie auch in Nordafrika gebaut. Und so auch im Osten. Dass jetzt Bezug genommen wird auf diesen Grenzfluss, macht deutlich, jetzt werden bestimmte politische Grenzen, das werden wir in Kapitel 16 noch deutlicher sehen, aufgehoben, dass hier die Masse der Nationen in dieses Gebiet stürmt und es ist von einem 200 Millionen her die Rede. 2 × 10.000 × 10.000. Ich habe das Ergebnis schon verraten, sonst hätte ich einen kleinen PISA-Test in Kopfrechnen gemacht. Die meisten können das ja heute nicht mehr. Wenn sie ihren Taschenrechner nicht zur Hand haben, kommen sie mit den vielen Stellen ins Schleudern. Aber es gibt 200 Millionen. Aber ist das wirklich so? Denn 10.000, im Griechischen Myriade, kann sowohl unzählbar als auch 10.000 bedeuten. Warum wortwörtlich? Nun, wir haben eine ganz simple mathematische Grundforderung dafür. Hier ist ein realer Wert von zweimal, der multipliziert wird. Und zweimal kann ich nicht mit unzählbar multiplizieren. Das gibt keinen Sinn. Wenn also der erste Teil der Aufgabe eine reale Zahl ist, muss die zweite Zahlenangabe ebenso real verstanden werden, sonst macht das keinen Sinn. Hier sind auch bestimmte schlichte Gesetze der Mathematik und der Logik zu beachten. Zweimal 10.000 mal 10.000 gibt ein Heer von 200 Millionen. Ja, wie? Wir dürfen nicht vergessen, wenn der Antichrist seine Maske fallen lässt, wenn Israel erkennt, sie sind dem Falschen auf den Leim gegangen, wenn Israel sich dagegen wehrt, das werden wir noch sehen, dann wird der Antichrist Israel liquidieren wollen. Und dann beginnt die schwerste Zeit für Israel. Und er wird Kraft seiner militärischen Kompetenz ein Heer zusammenziehen von 200 Millionen, das den Nahen Osten in ein einziges Kriegsgebiet mit ungeheurem Blutvergießen stürzen wird. Ja, aber hier steht zu Pferde. Die heutigen modernen Armeen haben doch keine Pferde. Vielleicht ein Pferd für den General, der vor dem Frühstück ausreitet. Aber sonst? Nun, wir müssen verstehen, im Altertum war die Kavallerie die Elite militärischer Einheit für die schnellen Vorstöße. Das ist im Bewusstsein bis heute so geblieben. Die erste vollmechanisierte Division der US-Armee, eine Elite-Division, trägt immer noch den Namen First Cavalry Division, erste Kavalleriedivision, obwohl sie mit Amphibienfahrzeugen, Hubschrauber und wer weiß welchen Gelände- und Panzerfahrzeugen ausgerüstet sind, heißen sie immer noch so. Das mit den Pferden ist also sinnbildlich zu verstehen für schnelle Truppen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit die Elite des militärischen Potenzials dasteht. Und dann beschreibt Johannes diese Kriegsheere. Ich sah die Gesichter wie Rosse und welche, die auf ihnen saßen, sie hatten feurige, hyazinthfarbene, schwefelgelbe Panzer. Das sind die Tarnfarben des Militärs. Und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern geht Feuer, Rauch und Schwefel hervor. Wie soll Johannes Panzerkanonen, wie soll Johannes Raketenwerfer, wie soll Johannes lasergestützte Waffen beschreiben als ein Mensch, der vor 2000 Jahren lebte? Er nimmt diese Bilder. Insgesamt aber ist darunter ein hochgerüstetes Heer im Nahen Osten zu verstehen. Und der letzte Weltkrieg, der hier tobt. Und wir werden sehen, welche schrecklichen Ausmaße das annehmen wird. Damit haben wir den zweiten Durchlauf durch diese Zeit. Und wiederum mündet das ein in das Wiederkommen des Messias. Aber auch jetzt folgt nicht sofort sein Sieg, seine Herrschaft, sondern jetzt wieder ein Blick in die himmlische Welt. Denn wir haben noch einen dritten Durchlauf vor uns. Aber ehe der kommt, erfahren wir noch weitere Einzelheiten. Kapitel 10 zeigt uns nochmal einen Blick in den Himmel. Es treten Engel auf, sieben Donner reden und ein Engel ruft laut, es wird hinfort keine Zeit mehr sein, kein Aufschub mehr. Es wird noch einmal deutlich, dass Gott in dieser Zeit seinen Plan vollendet. Und nun ist mitten im Text etwas das viele überlesen. Obwohl uns als Christen ja ständig die Frage bewegt, wann wird denn die Entrückung der Gemeinde sein? Und hier heißt es, es wird keine Zeit mehr sein, 6b, sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als frohe Botschaft verkündigt hat. Hier, in dieser letzten Zeit soll das Geheimnis Gottes vollendet sein. Was ist denn dieses Geheimnis? Wenn wir Epheser 3 lesen, dann macht Paulus darauf aufmerksam, dass die Gemeinde und das Heiligen Christo für alle Menschen ein Geheimnis war, das im Alten Testament nicht bekannt war. Jetzt aber geoffenbart durch den Dienst der Apostel und Propheten. Und er sagt, ich bin Verwalter dieses Geheimnisses. Und nun ruft der Engel aus und sagt, dieses Geheimnis Gottes wird in dieser Zeit vollendet sein, wie er seinen Knechten, den Propheten, als frohe Botschaft. Frohe Botschaft ist im Griechischen welches Wort? Evangelium verkündigt ist. Ein Hinweis, dass die Gemeinde aus dieser Zeit heraus vollendet wird. Denn hier heißt es, da wird es vollendet sein, wenn diese schrecklichen Dinge geschehen. Johannes hört jetzt und sieht diese Dinge und ein Engel kommt zu ihm mit einer kleinen Buchrolle. Das ist so etwas wie eine Reader's Digest Ausgabe der großen Buchrolle, die das Lamm aus der rechten Hand Gottes genommen hat. Und diese Buchrolle wird ihm gegeben und es wird ihm gesagt, iss es. Und er sagt, es schmeckt in meinem Mund süß, in meinem Leib aber da grimmte es voll Bitternis. Ein Prophet ist kein unbeteiligter Briefträger. Der wirft die Nachricht vom Lottogewinn genauso im Briefkasten wie die Todesanzeige von den Großeltern. Ein Prophet Gottes ist hineingenommen in die Ereignisse und Johannes nimmt daran teil. Und ihm wird gesagt, du musst wiederum prophetisch reden. In Vers 11. Dieses wieder weist jetzt eindeutig auf den Parallelismus hin. Das heißt, du musst wieder von diesen Dingen reden. Du musst wieder über Völker, über Nationen, Sprachen und viele Könige reden. Du musst das bisher behandelte Thema wieder aufgreifen. Es wird vertieft. Wir verstehen, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Und so werden die Dinge wiederholt. Aber nicht stur und mechanisch, sondern in immer wieder neuen Abwandlungen, ergänzenden Einzelheiten. Und so folgt jetzt ein Blick auf Dinge, die auf der Erde geschehen. Es wurde mir ein Rohr, Kapitel 11, gleich einem Stab gegeben und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und welche darin anbieten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus, miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Wieder haben wir eine Reihe von Begriffen, die uns Fragen entlocken. Was ist das mit dem Tempel Gottes? Was ist das mit dem Vorhof? Wer ist die heilige Stadt? Wer sind die Nationen? Und was haben die 42 Monate zu bedeuten? Beginnen wir mit dem Einfachsten. Der Begriff heilige Stadt weist eindeutig auf Jerusalem hin. Das ist weder Rom noch irgendeine andere Stadt. Das ist Jerusalem. Das heißt, die hier beschriebenen weiteren Ereignisse finden wo statt? Hier in Israel, in Jerusalem. Dann ist von einem Tempel die Rede. In dieser letzten Zeit. Aber von einem Tempel, der beurteilt wird. Das Messen ist ja ein Beurteilen und bedeutet, entspricht es den göttlichen Maßstäben. Die Frage ist ja, wird denn der Tempel wiedergebaut werden? Wir müssen verstehen, die Juden sind seit 2000 Jahren in einer ganz miserablen Lage. Sie haben keine Antwort mehr auf Schuld und Sünde. Deswegen ist das Judentum weitgehend eine humanistisch, ethisch, moralische Religion geworden. Denn die Antwort auf Schuld und Sünde fehlt. Es gibt keinen Tempel mehr, darum auch keinen Altar mehr und darum auch keine Sündopfer. Die Priester sind da, die kennt man. Aber sie können nicht opfern, weil kein Tempel da ist und damit kein Brandopferaltar. Und so wächst im Judentum die Sehnsucht nach der Wiederherstellung des mosaischen Gottesdienstes. Von den etwa 15 Millionen Juden, die es weltweit gibt, sind etwa ein knappes oder sind ein gutes Drittel bereits in Israel. Vom gesamten Judentum selber ist ein relativ ähnlicher Prozentsatz von einem Viertel, man weiß es nicht genau, konservative Juden. Das heißt, die ihr religiöses Leben ernst nehmen. Der übrige Teil ist säkular. Die kümmern sich nicht sehr viel darum, obwohl sie im Staat Israel gewissen Ordnung unterworfen sind. Unter den Konservativen aber ist eine steigende Sehnsucht da, den Tempel wieder zu bauen. Es sind Bestrebungen da, dass man bereits Prototypen für alle notwendigen Dinge im Entwurf fertig hat. Bitte lasst euch jetzt nicht irgendwie beeindrucken durch die Meldungen, die auch durch die geistlichen Bildzeitungen gehen, dass da jedes Jahr irgendwelche charismatischen und neopentekostalen Gruppen in Jerusalem in feierlichen Prozessionen und Konferenzen neuen Eckstein salben. Die israelische Stadtbehörde hat extra Tieflader dafür, die diese gesalbten Ecksteine wieder in die Steinbrüche fährt. Da in Jerusalem sind ja so viele Überspannte und Spinner unterwegs, das glaubt ihr gar nicht. Da werden jedes Jahr so viel Ausgerastete eingefangen, kurz behandelt und wieder zurückgeschickt. Wir sollten da einfach ganz nüchtern sein. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Christen in diesem Bereich völlig ausrasten. Damit ich richtig verstanden werde. Ich bin ein großer Freund Israel und mich bewegt das alles tief. Aber wir müssen auf dem Teppich bleiben und wir brauchen Gott nicht erklären, was er zu tun hat. Was wird auf den Konferenzen alles proklamiert, was jetzt dran ist, als wenn Gott keine Ahnung hätte. Gott führt seinen Plan durch, aber nicht so, wie wir es gerne hätten, sondern wie er. Und deswegen können wir das Salben aller Ecksteine und alle Proklamationen und so, das können wir beruhigt beiseite lassen. Wenn wir Israel segnen wollen, dann sollen wir missionieren und das Evangelium verkündigen. Denn ein Jude geht genauso verloren ohne Jesus wie der gut Bürgerliche hier in Graz oder der Hottentotten in der Kalahari. Kein Unterschied. Es ist der Wunsch da, den Tempel wieder zu bauen. Wenn man die Rabbinen fragt, wann wird das geschehen, wenn der Messias kommt? Warum? Weil der Messias sagen wird, wo der Platz des Allerheiligsten ist. Denn der Tempelplatz ist seit dem 7. Jahrhundert in der Hand der Moslems und seit dem 8. Jahrhundert haben sie in diesem Bereich den Felsendom gebaut, als Erinnerung an die behauptete Himmelfahrt Mohammeds, der dann wieder zurückkam. Das ist keine Moschee, sondern eine Gedenkstätte. Und die El-Aqsa-Moschee im südlichen Bereich des Tempelplatzes. Neuere archäologische Forschungen zeigen, dass genau da, wo der Felsendom steht, eigentlich der Platz des Allerheiligsten ist. Der Felsen, den man sieht, ist der eigentliche Platz. Nur dieser Fels ist während der Kreuzfahrerzeit bearbeitet worden. Man kann noch Treppenansätze und anderes erkennen, weil die hatten eine Kirche gebaut, die Moslems aber beseitigt haben und als Gedenkstätte umgebaut haben. Man hat durch Luftbildaufnahmen, Radarmessungen und anderes mehr, hat man recht eindeutig wieder ermittelt, wo denn die Eck- und Grenzpunkte des Tempels und so weiter liegen. Nur, wenn man den Tempel wieder bauen will, und seit 1967 ist ja die ganze Altstadt Jerusalems in israelischen Händen. Aber General Dayan hat damals entschieden, dass der Tempelplatz in der Hand der Moslems bleibt. Die WAC, die Tempel- oder Moslembehörde, die entscheidet. Sollte Israel auch nur einen Stein des Felsendomes und der El-Aqsa-Moschee entfernen, und können wir sicher sein, dass am nächsten Tag über 1 Milliarde Moslems im heiligen Krieg gegen Israel stehen. Und Israel hat eine große Furcht davor, dass Extremisten unter den Juden El-Aqsa und Felsendom in die Luft sprengen. Es ist erst einige Jahre her, dass der israelische Inlandgeheimdienst eine ganze Gruppe von Offizieren von Elitebrigaden verhaftet hat, die sind in einem militärischen Geheimprozess verurteilt und sitzen heute noch im Gefängnis, die ein solches Attentat geplant hatten. Und wenige Wochen vor der Ausführung flog das auf. Wenn das passiert wäre, dann sähe dieser ganze Bereich schon völlig anders aus. Israel hat nicht nur Angst vor dem Terrorismus aus dem palästinensischen Lager, sondern auch aus den eigenen Reihen. Und die Frage ist, kann dann der Tempel gebaut werden? Ich sage ja, er wird gebaut werden. Und das wird auch der Grund sein, warum Israel den Antichristen akzeptiert. Denn der Antichrist wird Israel in schwierigen Zeiten helfen. Israel braucht Bündnispartner, denn es ist umgeben von einer Übermacht an Gegnern. Noch ist Amerika die Schutzmacht. Aber wer das politische Geschehen aufmerksam beachtet, der stellt fest, das ist am Bröckeln. Und wenn Amerika sich zurückzieht, wer wird dann als Schutzmacht Israels diese Verantwortung übernehmen? Ich hatte gestern gesagt, hier zeichnet sich das letzte Weltreich auf dem alten römischen Boden ab. Und das römische Reich war nicht nur ein rein europäisches Reich. Es war ein Reich Europa, Vorderasien, Nordafrika umfassend. Und hier schickt sich Europa an, in dem Prozess in diese Fußtapfen zu treten. Die Bündnispflichten zu übernehmen. Und der Antichrist wird dann den Tempelbau ermöglichen. Könnt ihr verstehen, dass Israel den als Messias feiert? Hilfe im Bedrängnis und den Bau des Tempels. Aber Johannes bekommt den Auftrag, dieses Ereignis zu beurteilen. Und der Text sagt uns was? Aus göttlicher Sicht wird das Ganze wie angesehen? Nicht als wahrer Tempel, sondern als Vorhof. Wirf es hinaus! Gibt's den Nationen zum Zertreten. Das heißt, was da passiert, ist aus den Augen Gottes nicht erhaltenswert. Und nun heißt es in dem Zusammenhang mit diesem Tempel, mit dem erhofften Gottesdienst nach mosaischer Regel, kommt es zu einer großen Katastrophe. Denn Jerusalem wird zertreten werden, 42 Monate lang. So, jetzt kommt auch der PISA-Test im Kopfrechnen. Wie viele Jahre sind das? 3,5, richtig, 100 Punkte. 3,5 Jahre. Und jetzt merken wir auf einmal, aha, das ist ja genau die Hälfte der letzten 7 Jahre. Und jetzt werden wir sehen, wie oft sich das wiederholt. Jerusalem wird zertreten werden. 42 Monate. Zertreten, das heißt was? Platt gemacht. Ja, da holen einige tief Luft angesichts der ganzen Konferenzen, wo die Verheißungen Gottes proklamiert werden. Israel darf keinen Fußbreit verheißenen Bodens aufgeben. Das ist völlig irreal. Israel wird noch einmal alles verlieren. Der Nationalstaat wird aufgelöst werden Und Israel wird schier vor dem Chaos stehen. Sie werden zertreten. Nichts von ihrer Kraft wird bleiben. Aber der Überrest wird bleiben. Wenn der Messias kommt, wird er die Rettung bringen. Und in dieser Zeit treten die zwei Zeugen auf. Zwei von Gott Beauftragte tun einen prophetischen Dienst, der nicht angenehm ist, der nicht gehört werden will. Offensichtlich ein warnender Dienst. Man will sie liquidieren, aber es ist nicht möglich, weil Gott sie bestätigt. 3,5 Jahre tun sie einen vollmächtigen Dienst, von Zeichen und Wundern begleitet, sie Feuer vom Himmel fallen lassen können und sogar den Regen einschränken können. Und das Ganze führt zu der Frage, wer sind denn die zwei Zeugen? Viele denken, das müssten Elia und Mose sein, weil Elia hat Feuer fallen lassen und Elia hat auch dann den Regen gehindert. Mose hat das Wasser in Blut verwandelt. Nur, das können nicht Elia und Mose sein. Die müssten von den Toten auferstehen. Und dazu gibt die Bibel weiter keinen Hinweis. Dann sagen manche, ja, dann müsste es aber Henoch und Elia sein, denn Henoch ist nicht gestorben und Elia ist auch entrückt worden im feurigen Wagen. Und da eben alle Menschen sterben müssen, müssen die zwei zurückkommen und nochmal sterben. Nein. Ja, wer sind das dann? Es gibt heute eine ganze Reihe, die das behaupten. Vor Jahren bekam ich sogar einen Brief. Da stellt sich jemand vor, er wäre einer der zwei Zeugen und er könnte mir die Adresse des anderen auch mitteilen. Habe ich in meiner Kuriositätenmappe gesammelt. Und soweit ich neulich mal hörte von unterrichtenden Kreisen, im Augenblick gibt es so in die 20 Paare, die auftreten als die zwei Zeugen. Wie auch immer, wir erkennen ganz schlicht daran, da ist was faul an dieser Sache. Das sind sie nicht. Wer sind sie denn? Ganz einfach, wir müssen nur den Text lesen, denn das steht sogar hier. Und da steht, diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Diese sind das. Alles klar? Ja, Leute, ihr müsst Bibel lesen. Wenn ihr das Alte Testament lesen würdet, wenn ihr die Prophezeiung der Sacharja kennen würdet, würdet ihr sagen, alles klar. Merkt ihr, wie selektiv wir Bibel lesen? Ich plädiere wieder für sorgfältiges, andauerndes, treues Bibelstudium, denn das klärt die Sache. Diese sind es. Das führt uns hinein in Propheten Zacharja in der Zeit nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, in die Zeit, wo Stadt und Tempel wieder gebaut werden. Und da sind zwei Männer, die Auftrag von Gott haben. Da ist Zerubabel, der politische Führer, da ist Josua, der geistliche Führer, der hohe Priester. Und die zwei tun ihren Dienst in bedrängten Zeiten. Und dann steht ein Text, den kennen wir Pfingster alle. Es soll nicht durch Heer oder Macht geschehen, sondern durch meinen Geist. Klar, die Stelle kennen wir, aber den Kontext kennt keiner. Das heißt, diese beiden, die vor einer unerfüllbar menschlichen Aufgabe standen, werden ermutigt, dass sie ihren Dienst durch die Kraft des Heiligen Geistes von Gott her tun dürfen. Und wenn jetzt hier heißt, diese sind, dann heißt es, das werden zwei sein, die genauso von Gott bevollmächtigt ihren Dienst tun. Und in der Analogie schließe ich daraus, das wird ein religiöser Führer und ein politischer Führer sein. Und die werden auftreten und werden in der Zeit, wo Israel den Antichristen als Messias annimmt, werden sie auftreten und warnen und sagen, das ist der Falsche, lasst euch nicht verführen, folgt ihm nicht. Aber man will nicht hören. 3,5 Jahre tun sie ihren Dienst. Und als diese Zeit um ist, sterben sie als Märtyrer. Aber nach 3,5 Tagen, wo ihr Leichnam auf der Straße liegt, als größte Missachtung im Orient, wenn nicht die Beerdigung am selben Tag erfolgt, kommt der Geist in sie und sie werden entrückt zum Himmel. Und ihr Dienst wird auch berichtet und da heißt es, dass sie ihren Dienst in der großen Stadt tun und dass ihr Dienst ein warnender Dienst ist. Und sie tun diesen Dienst in der ersten Hälfte und gegen die Mitte sterben sie als Märtyrer, werden entrückt und dann tritt der Antichrist seine Schreckensherrschaft an. Dann wird Jerusalem zertreten werden, 3,5 Jahre von den Nationen. Das ist die Zeit der großen, großen Trübsal, die dann folgen wird. Damit gehen wir in die Mittagspause und werden Nachmittag dann konzentriert weiterarbeiten, weil uns jetzt sozusagen Schlag auf Schlag die weiteren Einzelheiten mitgeteilt werden. Also stärkt euch gut, esst nicht zu viel, dass der Magen nicht so drückt und der Kopf noch ein bisschen Blut kriegt.